Herr Hesse, welche bedeutsamen Ereignisse fielen in das Jahr 2021?
Da sind zwei Ereignisse zu erwähnen. Es war das letzte vollständige Jahr unter der Präsidentschaft von Hans-Christian Bialas, der ja von uns allen bedauernd und sehr überraschend Ende Februar dieses Jahres verstorben ist. Zum Zweiten, zum Ende des Jahres ist die Amtszeit des bisherigen Kuratoriums ausgelaufen. Es ist also mit Wirkung zum 01.01.2022 ein neues Kuratorium ernannt worden. Insgesamt hat sich die Einrichtung eines Kuratoriums, die ja maßgeblich von Präsident Hans-Christian Bialas vorangebracht worden ist, sehr bewährt. Die Zusammenarbeit mit dem Kuratorium war auch in der letzten Amtsperiode, wie in allen anderen Amtsperioden zuvor, ausgesprochen angenehm und auch für die Behördenleitung ausgesprochen hilfreich.
Die Klosterkammer muss als Stiftungsverwaltung das ihr anvertraute Vermögen zusammenhalten. Wie hat sich diesbezüglich das zweite sogenannte Corona-Jahr mit Lockdowns, Homeoffice und ausgefallenen Veranstaltungen auf die Klosterkammer ausgewirkt?
2021 ist entgegen den Planungen, entgegen den Erwartungen wirtschaftlich durchaus erfreulich verlaufen. Wir schließen mit einem Jahresergebnis von knapp über 6 Millionen. Das ist eigentlich der Wert, den wir brauchen, um erstens unseren Leistungsverpflichtungen nachzukommen, zweitens Zuwendungen in angemessener Höhe vergeben zu können und letztlich auch um Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Das ist uns für 2021 gelungen. Die größte Änderung zwischen Wirtschaftsplan und tatsächlichem Ergebnis gab es im Klosterkammerforstbetrieb. Dieser hatte im Wirtschaftsplan mit einem Verlust von einer knappen Million Euro geplant. Tatsächlich war aber ein Jahresüberschuss in Höhe von knapp einer Million Euro zu verzeichnen. Die Ursache liegt darin, dass sich die Holzmärkte im Jahr 2021 sehr gut nach oben entwickelt haben.
Und wie sah das Jahr für die Tochtergesellschaften der Klosterkammer aus?
7 dieser Tochtergesellschaften haben insgesamt einen Jahresüberschuss von 510.000 Euro erwirtschaftet. 2 Tochtergesellschaften schließen mit Jahresfehlbeträgen. Das ist zum einen die Zellerar GmbH in Wöltingerode und zum anderen die Klosterbrennerei ebenfalls in Wöltingerode. Nun muss man dazu sagen, in beiden Fällen gibt es Sondereinflüsse. Die Zellerar GmbH leidet als Betrieb der Hotellerie und Gastronomie natürlich unter dem zweiten Corona-Jahr. Gleichwohl ist es gelungen, die Sanierung abzuschließen. Ich darf daran erinnern, dass die Fehlbeträge in der Vergangenheit wesentlich höher waren. Der Jahresfehlbetrag von jetzt 194.000 Euro liegt in der Größenordnung der Leerstandskosten für das Konventsgebäude in Wöltingerode, die wir ohne dies hätten. Die liegen bei etwa 145.000 Euro im Jahr. Was die Klosterbrennerei in Wöltingerode angeht, beruht der Fehlbetrag ganz überwiegend darauf, dass zum 01.04.2021 der Teilbetrieb Altenau Brauerei veräußert worden ist. Hier sind stille Lasten in ungefähr der Größenordnung gehoben worden. Das ist also ein Einmaleffekt. Was die Ertragslage der beiden genannten Gesellschaften 2022 angeht, sehen wir bei der Zellerar GmbH eine leichte Ergebnisverbesserung, wenngleich ein Fehlbetrag bleiben wird. Wir sehen auch mit gewisser Sorge, dass gegenwärtig das Ergebnis der Klosterbrennerei GmbH noch negativ ist. Nun muss man allerdings dazu sagen, ein Großteil des Geschäftes wird zum Jahresende rund um Weihnachten herum gemacht. Wir werden also abwarten müssen.
Für die Klosterkammer sind mehr als 90 Mitarbeitende tätig. Gab es 2021 insgesamt mehr Krankheitstage als in den Jahren zuvor?
Die durchschnittliche Anzahl der Krankheitstage lag bei den Beschäftigten der Klosterkammer sowohl in 2020 als auch in 2021 bei etwas über 13. Diese Zahlen liegen etwas unterhalb der Jahre 2018, 2019. Insgesamt stellen wir fest, dass die Zahl der Krankheitstage pro Beschäftigten in etwa dem Durchschnitt der niedersächsischen Landesverwaltung entspricht.
Als Kammerdirektor haben Sie vielfältige Aufgaben. Welche sind das im Detail?
Man kann das ungefähr so erklären mit der Aufgabenteilung in der Leitung eines Ministeriums, selbstverständlich auf nachgeordneter Ebene, zwischen Minister, der für die Außenkontakte verantwortlich ist, und dem Staatssekretär, der den Betrieb nach innen verantwortet. Hier kommt hinzu, dass ich als Kammerdirektor auch Finanzverantwortlicher bin. Also ich bin dafür verantwortlich, dass die Ausgaben, die die Kammer tätigt, die Kammer auch erwirtschaftet. Das ist sicherlich eine ziemliche Verantwortung. Es gibt auf der anderen Seite aber auch einen großen Grad an Freiheit für das Haus, weil wir eben nicht vom Landeshaushalt abhängig sind, also nicht von Steuerzuweisungen leben, sondern es in der Hand haben, die Dinge zu finanzieren, die wir auf der Aufwendungsseite veranlassen. Erwähnen muss man noch, dass Kammerdirektor und Präsident im Rechtsverkehr beide alleinvertretungsberechtigt sind. Insofern kann man vielleicht von einer Doppelspitze reden.
Wann wird es einen neuen Präsidenten geben?
Die Besetzung der Stelle fällt in die Zuständigkeit der Landesregierung. Die gegenwärtige Koalition hat sich entschieden, dass die Stelle erst nach den Landtagswahlen am 9. Oktober dieses Jahres besetzt werden soll.
Sie selbst gehen Mitte 2023 in den Ruhestand. Die Stelle des Kammerdirektors ist dann ebenfalls neu zu besetzen. Das heißt, es gibt danach eine neue Doppelspitze in der Klosterkammer. Welche Herausforderungen bringt dieser Wechsel mit sich?
Wenn man sich die Daten der voraussichtlichen Besetzung der Stelle des Präsidenten und des Kammerdirektors in 2023 vergegenwärtigt, wird es nur einen sehr kurzen Zeitraum geben, in dem ein Wissenstransfer möglich sein wird. Es wird also die Herausforderung sein, innerhalb weniger Monate das informelle Wissen, was auf meinem Dienstposten gesammelt ist, so zu vermitteln, dass es weiter genutzt werden kann. Ich für mich kann sagen, dass ich mir alle Mühe geben werde, dies erfolgreich zu tun. Ob es tatsächlich ein Erfolg wird, mögen später andere entscheiden.
Wo sehen Sie künftige Herausforderungen für die Klosterkammer?
Das ist zum einen der Punkt, dass wir seit längerer Zeit einen Bedeutungsverlust der Kirchen im öffentlichen Leben konstatieren müssen. Das wird nach meiner Einschätzung deutliche Auswirkungen auf das Verständnis von Politik und Gesellschaft hinsichtlich der von uns verwalteten Klöster und betreuten Stifte haben. Es wird nicht mehr als selbstverständlich gelten, dass es evangelische Damenstifte gibt. Wir werden das sehr viel eingehender gegenüber Öffentlichkeit und Politik erläutern müssen. Zum anderen auf der wirtschaftlichen Seite, wir sehen eine deutliche Steigerung der Energiekosten. Wir können im Moment die wirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht endgültig abschätzen. Wir wissen nur eins, wir müssen relativ zügig Daten über den energetischen Zustand unserer Gebäude erheben und wir werden Maßnahmen zur energetischen Sanierung treffen müssen. Die Höhe dieser Investitionen kann ich im Moment überhaupt noch nicht beziffern. Sie wird sicherlich im siebenstelligen Bereich liegen, wenn das ausreicht. Und das wird ein Mammutprojekt sein, was sich über mehrere Jahre erstrecken wird. Als weitere Herausforderung im Bereich der Bewirtschaftung der Stiftungsvermögen muss benannt werden, dass ab 2030 mit einer größeren Anzahl, im dreistelligen Bereich ungefähr, auslaufender Erbbaurechte pro Jahr zu rechnen ist. Hier wird Wert darauf gelegt werden müssen, dass die Erneuerung aller auslaufenden Erbbaurechte gelingt, um letztlich die wirtschaftliche Grundlage der Stiftungsvermögen, insbesondere des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds, zu sichern.